Community. Das sind unsere Geschichten.
Wir sprechen heute mit Herrn Universitätsprofessor Dr. Michael Toost. Er ist der neue Professor für nachhaltige Bergbautechnik an unserer Universität. Herr Toost, vielleicht erzählen Sie uns einmal kurz etwas über Ihren Lebensweg. Wo haben Sie maturiert? Was studiert? Wie sind Sie vielleicht auf die Uni gekommen? Vielleicht einfach kurz einmal ein paar.
Ich bin gebürtiger Mürzzuschlager. Aufgewachsen in Mürzzuschlag, Schule gegangen in Mürzzuschlag und habe auch dort maturiert. Und habe dann, das ist jetzt schon länger her, in den Anfang der 90er Jahre in Leoben Umwelttechnik studiert. Der Grund war, weil das damals ein neues Studium war und das hat mich einfach interessiert. Und ich ja einerseits die Reputation der Universität durchaus immer positive war, so wie sie jetzt auch noch eine positive ist, beziehungsweise die Berufsaussichten aufgrund der Universität, aber auch aufgrund der neuen Studienrichtung, ich geglaubt habe, dass die durchaus positiv sein werden. Und das war so quasi das Gesamtpaket, das mich damals interessiert hat. War dann ja, von 91 bis 96 habe ich in Leoben studiert, bin Ende 96 mit dem Studium Umwelttechnik, Fachrichtung Entsorgungs- und Deponietechnik fertig geworden. War dann beim Bundesheer, also habe den Präsenzdienst nach dem Studium abgeleistet und habe dann an der Montana-Universität am Außeninstitut als Projektmitarbeiter begonnen zu arbeiten. Das heißt, ich war von 97 bis 2000 am Außeninstitut für den Bereich Rohstoff bzw. für den Bereich Umwelttechnik, sprich Industriekontakte in dem Bereich bzw. auch die Förderungsschiene in dem Bereich zuständig. Und ganz konkret war ich auch bei einem Projekt involviert. Das war damals ein EU-Projekt, wo wir zusammen mit dem Entsorgungs- und Deponietechnik-Institut, wie es damals noch geheißen hat, einen Messbus betrieben haben, wo wir Umweltmessungen für kleine und mittlere Unternehmen gefördert eben über dieses EU-Projekt in Österreich angeboten haben. Ich bin dann Mitte 2000 weggegangen von der Universität in die Industrie. Das hat sich eigentlich über diese Industriekontakte ergeben, dass ich damals von den Nainsch Mineralwerken, also einer Bergbaufirma, quasi rekrutiert worden bin als Umweltsicherheits-Gesundheitsmanager. Und ich bin dann nach Graz gegangen, war dann bis 2004 eben in Graz für die Firma tätig, was glaube ich in dem Zusammenhang relevant ist. Das ist die Firma, die zwei Jahre bevor ich, also 2000 zur Firma gegangen bin, das Grubenunglück in Lassing hatte. Also das wird vielleicht für einige noch ein Begriff sein. Und die erste Tätigkeit, die ich dann dort machen durfte oder musste, war einen Krisenmanagementplan für das Wiederauffüllen der Binge zu schreiben, damit dann eben da, beziehungsweise in den Sicherheitsplan und die Sicherheitspläne, war ich dann eingebunden, damit einfach da nichts mehr passiert, beziehungsweise wem nochmal was passieren sollte, wie wird mit dem umgegangen. Im Zuge dieser Tätigkeit vielleicht noch ein Highlight, auf das ich eingehen könnte. 2003 waren dann die Bauarbeiten zu dem Wiederauffüllen und so weiter abgeschlossen und dann ist am Ort des Grubenunglücks eine Gedenkstätte gebaut worden, beziehungsweise ist die dann 2003 eröffnet worden. Und was ich meines Erachtens eines, leider negativ besetzt, aber doch Highlights meines Berufslebens bisher, war ich dann der quasi Zeremonienmeister. Also ich war im Vorfeld mit den verbliebenen Kindern, Witwen, verantwortlich, da eine Feier zur Einweihung zu organisieren und war dann auch der Zeremonienmeister, Moderator quasi vor allem am Tag dieser Einweihung. Und es war dann doch so, dass diese Einweihung der Gedenkstätte dann sowas wie ein Abschluss war für viele der Familien. Man muss sich denken, also die Zehen, die da unten verschüttet worden sind, die sind ja nie geborgen worden. Mhm. Das war dann doch etwas, was einen gewissen Abschluss, glaube ich, gegeben hat auch. Ja, ich bin dann 2004 aus Graz weggegangen. Muss man vielleicht dazu sagen, Neinsch Mineralwerke hat damals zu einer französischen Firma gehört, Lüsenac. Sie ist oder war damals die größte Talgbergbaufirma, Talg bzw. Talgprodukte, die auch hergestellt worden sind. Und die haben wiederum einer englischen Firma, englisch-australischen Firma gehört, Rio Tinto. Das ist eine der, oder im Moment glaube ich, die zweitgrößte Bergbaugesellschaft, eine der größeren Bergbaugesellschaften weltweit. Und ich bin dann eben zu Rio Tinto gegangen, nach London, als Manager Nachhaltigkeit. Ohne dass ich zum damaligen Zeitpunkt groß gewusst habe, was Nachhaltigkeit bedeutet. Was
aber das hat sie schon früh verfolgt, sozusagen, das Thema.
Genau, aber das Thema ist dann relativ früh schon aufs Tablett gekommen. Und ich war dann von 2004 bis 2007 eben für Rio Tinto in dem Bereich oder für diesen Bereich zuständig. Das ist eine sogenannte Entwicklungsrolle gewesen, wo sie eben Leute, die relativ früh in ihrer Karriere waren, in diese Rolle gesteckt haben, damit sie einerseits das aufstrebende Thema Nachhaltigkeit kennengelernt haben und das vertiefend kennengelernt haben. Andererseits war das aber auch eine sogenannte globale Rolle. Das heißt, ich war wirklich weltweit unterwegs, tätig und habe einfach die Rio Tinto Bergbaue mit ihren Problemen bzw. mit ihren Lösungen für diese Probleme auch weltweit kennenlernen dürfen. Das heißt, ich war dann relativ viel unterwegs, Nordamerika, Südamerika, Afrika, sehr viel in Australien, wo Rio Tinto quasi die zweite Basis auch hatte und durfte wirklich, wie gesagt, die Bergbau weltweit auch kennenlernen. 2007, nächster Schritt, war dann, dass ich als General Manager Health Safety Environment zu einem der Rio Tinto Bergbaue gegangen bin. Das war ein Eisenbergbau in Australien, Iron Ore Company of Canada oder IOC, die Kurzversion. Und wie gesagt, war dann dort für Umweltsicherheit, Gesundheit zuständig. Das hat auch Nachhaltigkeit wieder involviert, aber Fokus war wirklich Umweltsicherheit, Gesundheit. Ein bisschen eine Vorstellung der Bergbau. In Österreich kennt man den Erzberg als quasi den größeren, was Mengen betrifft, den größeren Bergbau in Österreich. IOC macht oder hat damals, zum damaligen Zeitpunkt, circa 10-mal die Menge, was Eisenerz betrifft, gemacht. Also war in etwa größenordnungsmäßig 10-mal so groß wie die VA Erzberg. Hat damit auch bedeutet, dass die Abteilung Umweltsicherheit, Gesundheit, für die zuständig war, 50 Mitarbeiter gehabt hat. Also das sind nicht mehr nur einzelne Personen, die für diese Bereiche zuständig sind, sondern es sind wirklich dann auch schon größere Abteilungen in diesen größeren Betrieben. Und das Budget war eben auch so, dass wir 20 Millionen kanadische Dollar, jetzt hätte ich fast Euro gesagt, kanadische Dollar im Jahresbudget gehabt haben und für Projekte, die über hunderte Millionen auch hinausgehen haben können, verantwortlich waren. War eben ein Projekt in dieser Größenordnung, das hat zum Beispiel mit Tailings Management zu tun gehabt, wie eben diese Tailings dann verbracht worden sind, wo die Lösung, die damals in den Bergbau ist 1960 eröffnet worden, in den 1960er Jahren eröffnet worden. Das war einfach nicht mehr zeitgemäß und da musste eben dann eine bessere, was die Umweltauswirkungen betrifft, bessere Lösung eben gefunden werden. Und da war die Lösung 120 Millionen kanadische Dollar teuer, leider Gottes. Bin dann wieder aus Kanada zurückgekommen, zu Rio Tinto in London, war dann in der Senior-Rolle, was Nachhaltigkeit betrifft, also vorher war es diese Entwicklungsrolle, nach dieser Zeit in Kanada war es dann wirklich die Senior-Rolle und war eben dann für Rio Tintos Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich. Das war die Zeit nach der globalen Krise, der Finanzkrise 2008, wo eben dann Nachhaltigkeit wieder leicht runtergefahren worden im Konzern und dann 2010 ist es eben wiederbelebt worden und ist mit einer neuen Strategie belebt worden, für die ich eben damals auch zuständig war. bin dann bis 2012 geblieben, dann allerdings von Rio Tinto weggegangen zum World Economic Forum. Ich weiß nicht, ob die Organisation bekannt ist, das sind die mit Davos. Und ich war dann dort als Head of Mining and Metals. Das muss man sich so vorstellen, das ist im Prinzip ist das World Economic Forum ein Netzwerk. Und ein Teil dieses Netzwerks sind eben Firmen und diese Firmen bezahlen, dass sie Teil des Netzwerks sein können. Und circa 30 von diesen, das sind die größten Firmen global, und circa 30 von diesen Firmen waren eben, oder sind Bergbaufirmen. Da waren eben auch Rio Tinto, Anglo American und wie sie alle heißen, die großen Bergbaufirmen dabei. Und meine Abteilung als Mining and Metals war eben dann für diese Firmen zuständig, konkret für Programme für diese Firmen zuständig. Das bedeutet zum Beispiel, weil ich Davos angesprochen habe, dass wir eben dann das Programm organisiert haben in Davos für eben die CEOs oder die Chairmen von diesen Firmen. Und das hat zum Beispiel bedeutet, jetzt Stichwort Networking, dass wir sie dann da zum Beispiel ein Meeting mit Head of States, also sprich mit einem Präsidenten oder mit einem Kanzler von für sie relevanten Ländern zusammengebracht haben. Also es war dann zum Beispiel ein Meeting, wo der kanadische der australische Regierungschef, der mongolische Präsident und der Präsident aus Guinea mit denen in einem Raum gesessen sind. Dann sind halt, das waren dann bergbaurelevante Länder und dann sind eben bergbaurelevante Themen diskutiert worden in einem Raum, abgeschlossen in Davos. Und dann ist halt geredet worden über Bergbaugesetzgebung zum Beispiel in diesen Ländern. Was sind Vorteile, was sind Nachteile, was funktioniert nicht und wie kann Bergbau auf der einen Seite besser gemacht werden, was Umweltnachhaltigkeit betrifft und auf der anderen Seite, wie kann Bergbau wettbewerbsfähiger gemacht werden, um einfach zwei Positionen da beispielhaft zu nennen, was eben dann diskutiert worden ist. Und zusätzlich, also für das Davos und eben dieses Zusammenbringen, dieses Netzwerken ist das World Economic Forum bekannt. Zusätzlich hat aber unser Team, also was Mining and Metals betrifft, auch immer ein, zwei Projekte bearbeitet. Das sind eben Themengebiete gewesen, beziehungsweise sind es immer noch, die eben für den jeweiligen Bereich zu dem Zeitpunkt relevant sind. Und damals waren es konkret zwei Projekte, die ich nennen möchte. Eines war Responsible Mineral Development Initiative. Wie schaut eben verantwortungsvoller Bergbau beziehungsweise Entwicklung von verantwortungsvollem Bergbau aus? Und speziell jetzt eben auch in Entwicklungsländern, also sprich, ich habe vorher Guinea und Mongolien angesprochen, das waren eben zwei Länder, wo wir dann mit diesem Projekt eben auch, also in diesen Ländern sind dann Veranstaltungen gemacht worden zum Thema Responsible Mineral Development, wie eben das eben verantwortungsvoller gemacht werden kann. Und ein zweites Thema, das ich initiiert habe zum damaligen Zeitpunkt, war so quasi eine Zukunftsvision zu entwickeln. Mining and Metals in a Sustainable World 2050 hat das Projekt genannt. Das heißt, wir haben versucht, wirklich eine Vision zu entwickeln, wie Bergbau im Jahr 2050 in einer nachhaltigen Welt ausschauen kann, ausschauen soll, beziehungsweise auch ausschauen muss. Ja, das waren so die Hauptprojekte. Und dann 2014 bin ich zurückgekommen nach Österreich. Das hat zum größten Teil familiäre Gründe auch gehabt. Unser Sohn, der in Kanada geboren wurde, im Prinzip in die Schule dann gekommen ist und wir wollten auch, dass er in Österreich in die Schule geht. Beziehungsweise wollte ich mich auf der einen Seite selbstständig machen, beziehungsweise bin dann auch schon zu dem Zeitpunkt mit Peter Moser ins Gespräch gekommen, was eine Dissertation betrifft. Ich habe vorher, als ich in den 90er Jahren fertig worden bin, keine Dissertation gemacht. Es war aber immer ein bisschen so im Hinterkopf, das eben auch zu machen. Bin dann, wie gesagt, schon zu World Economic Forum Zeit mit Peter Moser ins Gespräch gekommen. Es hat sich dann noch eine kurze Umleitung quasi in den Begeben oder noch ergeben. 2015 habe ich ganz kurz für 9 Monate für Wale noch gearbeitet. Also wir waren dann zurück in Österreich, Bin aber dann nochmals in die Schweiz mehr oder weniger hin und her geflogen, und eben, um für Vale als Head of Government Relations Europe and North America zu arbeiten. Das war allerdings eine temporäre Sache, wie gesagt, für 9 Monate, wo ich eben wiederum Vale, glaube ich, ist auch bekannt, ebenfalls eines der größeren Bergbauunternehmen tätig war. Und dann Ende 2015, Anfang 2016 war es dann soweit, dass ich endgültig zurückgekommen bin. Habe mich auf der einen Seite dann mit einer kleinen Nachhaltigkeitsberatungsfirma selbstständig gemacht, auf der anderen Seite aber dann April 2016 wieder an der Montanuniversität Lyon begonnen zu arbeiten. Nicht ganz tags, sondern nur, ich glaube, 3/4 oder so angestellt, und habe dann auf der Bergbaukunde ein EU-Projekt, über das ich dann finanziert war, gemacht, namens MinGuide, wo es eben darum gegangen ist, zu erstellen, die Bergbaugesetzgebung in Europa durchzuschauen und zu erstellen, einen Index zu erstellen, inwieweit diese Gesetzgebung innovationsfreundlich oder innovationshindert ist. Und da war eben unser Teilbereich, für den wir verantwortlich waren, Exploration und der Bergbau an sich. Andere Universitäten haben die dann Aufbereitung, Methodologie angeschaut, beziehungsweise haben sie dann Schließungen und Bergbauabfälle angeschaut, also was da eben dann die Teilbereiche sind. Und der zweite Teil, zusätzlich zu dem Projekt, war eben dann, dass ich eine Dissertation gemacht habe. Das war so ein bisschen, wo ich teilweise das Projekt nutzen konnte, aber ein bisschen so das Steckenpferd aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Das ist hauptsächlich sich über die Jahre mit Rio Tinto quasi gebildet hat. Wie wären die Auswirkungen oder wie sind die Auswirkungen auf Bergbau, wenn Bergbau für die Umweltauswirkungen bezahlen müsste? Also sprich, wenn Umweltauswirkungen internalisiert werden würden. Ein gutes Beispiel, das wahrscheinlich bekannt ist, ist CO2-Bepreisung. In Österreich, wir kriegen, glaube ich, ab Juli diesen CO2-Preis heuer, wo wir alle, Sie und ich, pro Tonne CO2, das wir emittieren, jetzt dann Startpreis 30 Euro zahlen müssen. Teilweise Firmen in Österreich zahlen schon seit vielen Jahren den CO2-Preis über das europäische Emissionshandelssystem, aber großteils global gesehen gibt es eben noch keine Preise jetzt auch für CO2. Und für andere Umweltaspekte, andere Umweltauswirkungen gibt es das eben noch nicht. Und das habe ich mir in der Dissertation dann angeschaut. Was wäre wenn? Wie würden sich die Preise für 4 Metalle, die ich mir angeschaut habe, eben verändern? Sprich, wie würden diese Metalle teurer werden? Würden die für den Landverbrauch, den es gibt, für den CO2-Verbrauch oder CO2-Emissionen bzw. den Wasserverbrauch bezahlen müssen? War eben meine Dissertation, die über die Jahre so quasi sich gebildet hat, was wäre, wenn wir unser Wirtschaftssystem dahingehend umbauen, dass wir wirklich Umweltauswirkungen eben auf der einen Seite internalisieren, beziehungsweise der Rahmen, wie ich mir das angeschaut habe, war ein sogenannter Rahmen von starker Nachhaltigkeit. Da geht es jetzt schon ein bisschen in die Detailbegriffe. Aber ich glaube, das ist jetzt eben auch relevant für die Professur und wo die Reise für uns jetzt dann hingehen wird. Es gibt dieses Konzept der planetarischen Grenzen, das eben Wissenschaftler, Umweltsystemwissenschaftler vor Jahren, ich glaube 2009 oder so ist das rauskommen, publiziert haben, wo sie eben gesagt haben, es gibt verschiedene Rahmenbedingungen, innerhalb deren wir uns bewegen müssen global. Und momentan haben wir eben als Menschheit aufgrund der Größe unserer Wirtschaft Auswirkungen, wo wir auf diese Rahmenbedingungen planetar gesehen schon zugreifen. Klimawandel ist jetzt ein so ein Bereich und wahrscheinlich das bekannteste Beispiel. Da geht es eben jetzt in Richtung, unsere CO2-Emissionen sind so groß, so hoch, dass wir jetzt wirklich das Klima global beeinflussen. Das ist, glaube ich, bekannt. Und dann haben die eben gesagt, es gibt noch andere Bereiche, wo wir jetzt global schon so einen Einfluss haben. Und wir müssten im Prinzip unser Wirtschaftssystem so weit umbauen, dass wir eben innerhalb dieser Grenzen, die sie da abgesteckt haben, bleiben, damit es eben nicht dann zu potenziell katastrophalen Änderungen kommen kann und sich unser Umweltsystem einfach so weit ändern, dass es ja anders ist, als wir es jetzt haben und anders ist, als es auch jetzt uns, was Lebensfreundlichkeit und so weiter betrifft, zugänglich ist, zuträglich ist. Und das war so quasi der Rahmen, den ich auch für meine Dissertation benutzt habe. Und das hat zum Beispiel dann auch bedeutet, ich habe vorher angesprochen, 30 Euro CO2-Preis, der wäre nicht weit genug gehend, dass wir innerhalb von diesem Rahmen, denen diese Umweltwissenschaftler da vorgegangen haben, im Zuge der planetaren Grenzen bleiben könnten. Und der CO2-Preis, nur um als Beispiel zu nennen, dass wir innerhalb von 2 Grad bleiben, sind wir in einer Größenordnung 120 Euro unterwegs. Bei den 1,5 Grad, die eben auch Teil dieses Paris-Abkommens sind, um den Klimawandel eben einzuschränken, da sind wir schon in einer Größenordnung von 400 bis 500 Euro unterwegs, die notwendig wären, damit eben unser Wirtschaftssystem entsprechend sich dann auch umstellt oder umgestellt werden kann. Und also wie gesagt, das waren dann die Aspekte, mit denen ich mich im Zuge der Dissertation auch beschäftigt habe. Und dann der letzte Schritt in dieser Reise, um da zu einem Abschluss zu kommen, langen Rede, kurzer Sinn, war dann eben, dass ich das Glück, aus meiner Sicht das Glück gehabt habe, dass die Professur für nachhaltige Bergbautechnik 2020 nicht besetzt wurde, sondern noch einmal ausgeschrieben worden ist, 2021. Und da habe ich mich dann für diese Professur beworben und bin dann Ende 2021, also Ende letzten Jahres, erfolgreich aus der Kandidatur hervorgegangen. Und seit 1.2. bin ich jetzt quasi berufen.
Ja, die neue Professur heißt ja auch nachhaltige Bergbautechnik und so wie ich jetzt das alles verfolgen habe dürfen, die Nachhaltigkeit spielt bei Ihnen eigentlich seit 30 Jahren eine große Rolle, wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, wo der Begriff Nachhaltigkeit noch nicht in jedermanns, jeder Frau Köpfe war. Jetzt ist es mittlerweile so, jeder kennt das Wort Nachhaltigkeit, Sustainability, aber damals, vor 30 Jahren, war ja das doch wahrscheinlich eine Art Nische, würde ich mal sagen.
Ja, also es waren die Anfänge, die so, sagen wir mal, in den 90er Jahren, späte 90er Jahre waren so die Anfänge. Ich kann jetzt zum Beispiel wiederum auf Bergbau eingehen. Es war einfach so, dass Bergbau ab den 1970er Jahren bis in die 1990er Jahre massiv Probleme gehabt hat, was Umweltauswirkungen betrifft. Die Bergbau sind größer geworden, die Bergbau sind aus Europa weggegangen und in Entwicklungsländer auch gegangen, also weil einfach dort die Lagerstätten entsprechend waren und diese Lagerstätten quasi aus Wettbewerbsfähigkeit heraus besser waren, die Produkte billiger hergestellt werden konnten, aber eben auch auf Kosten der Sozialauswirkungen, aber auch auf Kosten der Umwelt. Und dann war es einfach so, in einer damals schon sich abzeichnenden globalisierten Welt, ist es schlicht und einfach nicht mehr durchgegangen. Und man hat dann auch eben in Österreich in Zeitungen gelesen, dass Beispiel Rio Tinto eben für die Firma, die ich gearbeitet habe, massive Probleme in Papua-Neuguinea gehabt hat, was Umweltauswirkungen oder Sozialauswirkungen von einem Bergbau betrifft. Um eben bei dem Beispiel zu bleiben, das war eine Kupfermine, die Rio Tinto dort betrieben hat. Und die sind dann einerseits aufgrund der Umweltauswirkungen, andererseits aber auch aufgrund sozialer Aspekte in einem Bürgerkrieg gelandet. Also das war dort der größte Arbeitgeber, war auch der größte ökonomische Faktor und die haben dann eben Steuern und so weiter in eine Zentralregierung, Indonesien, bezahlt und Leute auf der Insel wollten das eben nicht mehr, sondern die sind dann, haben eine Unabhängigkeitsbewegung gegründet plötzlich war eben der Bergbau mittendrin als großer wirtschaftlicher Faktor in einem Unabhängigkeitskrieg, in einem Bürgerkrieg. Und letztendlich musste Rio Tinto diesen Bergbau zusperren, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, eben unter diesen Bedingungen den Bergbau zu betreiben. Und dann hat Rio Tinto, und da war wirklich im Rio Tinto ein Hauptausschlaggebend, um das zu initiieren, eben gesagt, wir können so nicht mehr weitermachen, wir müssen uns was überlegen, was unsere Sozialauswirkungen, was unsere Umweltauswirkungen, was unsere ökonomischen Auswirkungen betrifft. Und die sind dann eben hergegangen und haben die Global Mining Initiative, GMI, initiiert. Und da waren auch dann die anderen großen Bergbaukonzerne, BHP Billiton, Anglo American und so weiter an Bord. Und da ist dann konkret Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre angeschaut worden, was bedeutet Nachhaltigkeit für den Bergbau, beziehungsweise was muss Bergbau tun, damit sich eben die Dinge ändern. Und wie gesagt, ich habe vorher angesprochen, 2004 bin ich in diese Entwicklungsrolle, was Nachhaltigkeit bei Rio Tinto betrifft, gekommen. Und das war dann ganz konkret eben diese Auswirkungen oder diese Ergebnisse dieser globalen Global Mining Initiative, also dieses globalen Projektes dann bei Rio Tinto einzuführen bzw. bei Rio Tinto dann auch umzusetzen. Dass man eben dann gewisse Dinge eben anders gemacht hat, was neue Bergbau betrifft, bzw. dass eben auch um viel Geld, ich habe IOC vorher angesprochen, das Tailings Management, also wie mit Wasser und Tailings umgegangen wurde, dann ganz konkret eben auch anders gemacht wurde und da neue Verfahren dann eingeführt worden sind.
Ja, ich nehme an, diese ganzen Erfahrungen werden dann auch in diese neue Aufgabe einfließen. Also in welche Richtung geht es dann da jetzt da bei der Professur in Lehre und Forschung, nehme ich an?
Also Nachhaltigkeit wird eine Rolle spielen, das ist klar, das kommt aus dem Titel schon heraus. Welche Rolle und wie konkret es ausschauen wird, das haben wir jetzt angefangen. Also es gibt eben auf der Bergbaukunde am Institut jetzt einen Strategieprozess, der jetzt startet, beziehungsweise den wir gestartet haben, der jetzt über die nächsten Monate auch laufen wird, wo wir uns eben anschauen, was konkret das für uns bedeutet, sowohl was Forschung betrifft, als auch was Lehre betrifft. Klar aus dem heraus ist, um jetzt mal auf die Lehre einzugehen, dass eben Nachhaltigkeitsaspekte vermehrt eine Rolle spielen werden. Es hat auch schon stattgefunden, also es gibt da einige Sachen, beispielsweise Kohlebergbau spielt jetzt bei uns keine Rolle mehr, weil einfach in einem Zukunftsbild und speziell im Zukunftsbild der starken Nachhaltigkeit, wo eben planetarische Grenzen, Klimawandel eine Rolle spielt, Kohlebergbau für uns keine Rolle spielen sollte mehr. Das heißt, da sind wir schon dabei oder das ist bereits aus der Lehre gestrichen. Es gibt mittlerweile eine Nachhaltigkeitsvorlesung, sodass alle Rohstoffstudenten im Masterstudium eben auch über Nachhaltigkeit Dinge, die ich vorher angesprochen habe, planetare Grenzen und so weiter, eben auch in der Ausbildung schon etwas hören. Es wird dann so weit gehen, das ist jetzt der Strategieprozess, mit dem wir angefangen haben. Was bedeutet das aber ganz konkret für verschiedene Teilaspekte, die wir eben jetzt im Studium drinnen haben, für die verschiedene Teilaspekte, die wir eben in der Lehre drinnen haben? Was bedeutet Nachhaltigkeit ganz konkret für Tagebau? Was konkret bedeutet es für Untertagebau? Und da sind eben die Themen verschiedene. Untertage spielt Sicherheit definitiv eine stärkere Rolle, als es im Tagebau spielt. Umgekehrt, Landverbrauch spielt eine stärkere Rolle im Tagebau, als es im Untertagebergbau spielt. Und mit diesen Teilaspekten und mit diesen Einflüssen werden wir uns jetzt eben beschäftigen. In der Forschung sind wir eben auch dabei, jetzt den Strategieprozess jetzt gerade zu starten. Ein paar Dinge, die sicher auch eine Rolle spielen, ist, da spielt auch Nachhaltigkeit jetzt schon eine konkrete Rolle. Ein Projekt, wo wir zum Beispiel jetzt schon auch konsortiale Leader sind, ist das SUMEX-Projekt, Sustainable Management in Extractive Industries, wo eben ganz konkret, es geht so ein bisschen zurück im World, oder Mining and Metals in a Sustainable World, das ich vorher schon angesprochen habe, jetzt für Europa eine Vision von Nachhaltigkeit und Bergbau im Kontext Nachhaltigkeit kreiert wird und geschaffen wird. Und in welche Richtung muss sich im Bergbau bewegen. Und da denke ich, diese Vision, die da geschaffen wird, ist jetzt auch ein guter Rahmen für uns, was die Bergbaukunde betrifft. Und in dem Rahmen werden wir uns dann bewegen, wo setzen wir konkret auch Forschungsschwerpunkte. Klar ist, das ist der zweite Teil in dem Namen, nachhaltige Bergbautechnik, dass sehr wohl diese Schwerpunkte im technischen Bereich sein werden. Also das sind unsere Kernpunkte, wo wir jetzt schon sehr gut aufgestellt sind, zum Beispiel Geomechanik, Geotechnik, Untertagebergbau, auch die werden weiterhin eine Rolle spielen. Und da spielen dann Dinge hinein, zum Beispiel jetzt digitale Gebirgsanker. Das ist jetzt etwas, das gerade entwickelt wird, das jetzt oder wo wir Teil der Entwicklung waren, die jetzt auf den Markt auch kommen, wo es eine Kooperation mit einer Firma gibt, die eben das jetzt auch vermarktet. Aber da stellt sich eben zum Beispiel auch die Frage, wenn es jetzt diese digitalen Gebirgsanker gibt, wo eben dann auch Daten ausgelesen werden, welche Rolle wollen wir dann zum Beispiel im Handling dieser Daten auch spielen? Können wir dann auch da eine Rolle spielen und können wir mit diesen Daten dann auch etwas machen, was eben jetzt auch Forschung betrifft? Und da sind im Gebirgsanker zum Beispiel nur ein Beispiel, wo eben jetzt auch Daten generiert werden.
Also wird die Digitalisierung wahrscheinlich eine große
Digitalisierung,
Rolle spielen.
Auch das spielt denn jetzt eine große Rolle oder wird eine große Rolle für uns spielen, jetzt auch im Rahmen dieser Strategie und dieses Konzeptes. Was konkret werden wir da jetzt machen?
Das heißt, schwerpunktmäßig kann man sagen, die Technik soll verbessert werden, weil ohne Bergbau geht es ja nicht sozusagen. Nicht? Aber die Technik oder die soll so verbessert werden, dass die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich gehalten werden.
Genau. Also, wobei also die Umweltauswirkungen, wie gesagt, ein Aspekt sind, soziale Aspekte spielen dann auch eine Rolle. Also zum Beispiel, Stichwort Digitalisierung, wenn wir bei dem jetzt bleiben, wen jetzt vermehrt digitalisiert wird, beziehungsweise automatisiert wird, was bedeutet das dann? Jobs werden wegfallen, also zum Beispiel jetzt in Australien gibt es Bergbau, Eisenbergbau mittlerweile, auch in Chile, Kupferbergbau Untertage, wo sie keine Truck-Driver mehr brauchen. Wo die Fahrer einfach wegfallen, weil da fahren jetzt große Roboter im Prinzip herum, also sie haben keine Fahrer mehr. Beziehungsweise sitzt der Fahrer unter Anführungszeichen mittlerweile 3000 Kilometer von dem Bergbau entfernt vor dem Computer. Und dann ist halt jetzt nicht mehr ein Fahrer für einen LKW, der jetzt dort drinnen sitzt, verantwortlich, sondern der Mensch vom Computer kann dann eben 10 Lastwagen gleichzeitig überwachen. Das heißt, es gibt weniger Jobs, die Jobs fallen lokal weg. Die sind jetzt in dem Fall ist es Pilbara, wo der Eisenbergbau ist und diese Überwachung vom Computer erfolgt aus Perth. 3000 Kilometer weg. Sprich, die Jobs sind verlagert worden jetzt in die Städte hinein. Der Truck-Driver, also der Fahrer, war jetzt etwas, das man relativ rasch erlernen kann. Für den Computer, also den Computer-Operator, das ist eher schon höherwertige Jobs. Das heißt, die Ausbildung ist eine andere. Also all diese Aspekte spielen jetzt dann in den sozialen Bereich hinein. Und dann stellt sich eben die Frage, bisher war es mehr oder weniger so, Bergbau wird geduldet, lokal, oder die Umweltauswirkungen des Bergbaus werden geduldet, weil dann auch Jobs generiert werden. Ja? Also ich wenn ich jetzt da nach Donauwitz rüberschaue, zu früheren Zeiten, der rote Staub ist geduldet worden, weil einfach Tausende von Leuten eben auch da einen Job gefunden haben und sehr gut verdient haben. Das ist auch jetzt noch so, dass zumindest im industriellen Bergbau Leute sehr gut verdienen. Ja, aber die Frage ist dann, wenn jetzt da quasi der Roboter fährt und ich keinen Job mehr habe, ob ich dann den roten Staub auch noch akzeptieren würde. Also all das sind Änderungen, die jetzt stattfinden, aufgrund auch dieser Digitalisierung und im Kontext Nachhaltigkeit. Wenn ich jetzt auf der einen Seite meine Umweltauswirkungen zwar minimiere, den roten Staub gibt es jetzt nicht mehr, aber die Jobs gibt es auch nicht mehr, was bedeutet dann das? Wie gehe ich mit dem um? Also auch das sind Fragestellungen, mit denen wir uns im Kontext Rohstoffpolitik, was ja auch ein Teilbereich dieses Lehrstuhls ist, beziehungsweise Rohstoffökonomie, beschäftigen werden. Also auch da spielt jetzt wieder diese Nachhaltigkeitskomponente durchaus auch hinein.
Und vielleicht nur kurz so zur Struktur. Sie ist geplant, dass zum Beispiel Dissertationen zu diesem Thema geschrieben werden sollen oder ja, Masterarbeiten, absolut. Dass das so die Verzahnung zwischen Lehre und Forschung sozusagen.
Ja, absolut. Also die gibt es ja jetzt schon, was diese Dinge betrifft. Mich selbst angesprochen und MinGuide, ich war projektfinanziert und habe teilweise über das Projekt, also ich konnte dann einiges von dem Projekt Ergebnissen auch für die Dissertation verwenden, habe das auch verwendet. Ist auch jetzt so, ich habe Sumex angesprochen, ein Projekt, für das wir verantwortlich sind. Auch da haben wir eine Dissertantin, die zumindest auch wiederum Teilbereiche aus diesem Projekt heraus für die Dissertation verwendet. Gibt es auch einige andere Projekte bereits jetzt am Lehrstuhl, die im Kontext Nachhaltigkeit und Technik schon stattfinden, wo eben auch Dissertationen oder Dissertanten eben ihre Dissertationen in diesen Projekten anfertigen. Dasselbe für Masterarbeiten. Wir haben gerade letzte Woche eine Masterarbeit ausgeschrieben, wo wir uns anschauen werden, auf der einen Seite, wie viele sogenannten kritischen Rohstoffen sind zum Beispiel in einem Handy, wenn wir beim Produkt des tagtäglichen Gebrauchs uns anschauen, drinnen. Was macht das an Materialwert oder am Verkaufswert von so einem Handy aus? Unsere These ist eben, dass dieser Materialwert sehr, sehr gering ist. Aber auf der anderen Seite, wenn es sich da um kritische Rohstoffe eben handelt und die Ukraine bzw. im Russland-Krieg, wie es denn jetzt ist, wo eben einige Rohstoffe wegfallen, wo die Preise jetzt noch umgegangen sind, der Materialwert mag sehr, sehr gering sein. Aber wenn dieses Material dann letztendlich wirklich wegfällt, dann haben wir auch massive Probleme in den Lieferketten für diese Produkte.
Dann wäre es hätte die Rohstoffquelle.
Genau, so ist es. Absolut richtig. Also ja. Diese Aspekte und was auch da jetzt die EU tun kann, die ja sehr, sehr abhängig ist von Rohstoffimporten, werden wir uns jetzt eben auch anschauen, in dem Fall im Zuge einer Masterarbeit, die gerade jetzt vergeben oder wir dabei sind zu vergeben.
Ja, das klingt ja alles wirklich sehr zukunftsträchtig. Dann würde ich sagen, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und wünsche Ihnen einen guten Start.
Dankeschön.
Montanuniversität Leoben. Alles außergewöhnlich.